Podcast des IFK Wien.
Ja, guten Tag, mein Name ist Insa Hertel und ich begrüße Sie zu meiner Podcast-Reihe mit dem Titel Nichts Besonderes im Rahmen des IFK-Podcasts Kulturdenken. Nichts Besonderes, weil es hier darum geht, dem, was eher beiläufig daherkommt, vielleicht weniger Aufsehen erregt, Aufmerksamkeit zu schenken. Also im Fokus ist Alltägliches, Massentaugliches und was vielleicht daran erregend sein kann. In der Episode, die Sie jetzt gerade hören, soll es nun speziell um Alltagsmythen gehen und ich freue mich sehr, Dr. Melanie Reichert zu Gast zu haben. Und vielleicht kannst du dich selbst kurz vorstellen.
Ja, herzlichen Dank, liebe Insa. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, mein Name ist Melanie Reichert. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Seminar an der Universität Kiel und ich arbeite vornehmlich im Bereich Kulturphilosophie und Ästhetik und habe meine Promotion abgeschlossen zu Roland Barthes, der sich und seiner Beschäftigung mit dem Theater. Und da ging es auch viel um diese Frage, was ist eigentlich Alltag? Was ist das Luxuriöse am Alltag? Was ist auch die Zumutung am Alltag? Wie kann Alltag unterlaufen werden, kritisiert werden? Und warum eignen sich ästhetische Verfahren, allen voran natürlich die Kunst, ganz besonders gut dazu? Und das wird auch Gegenstand meines neuen Buches sein, was jetzt dann im Herbst erscheinen wird.
Da sind wir ja schon mittendrin. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht vorab ganz kurz etwas sage zu dem Buch von Roland Barthes, Mythen des Alltags, weil das der Ausgangspunkt unseres Gesprächs heute ist. Und jetzt hast du auch schon gesagt, du hast dich viel mit dem französischen Theoretiker und Kulturkritiker Roland Barthes beschäftigt. Auch diese Einordnung ist ja schon schwierig, ne? Wo ordnet man ihn eigentlich zu? Genau. Und dieser Band Mythen des Alltags, der dreht sich eben um mythisch aufgeladene Formen, alltägliche Erscheinungen, Gewohnheiten, Bilder, Zustände. Das heißt, er analysiert, was sich scheinbar von selbst versteht. Und Barthes hat also relativ früh, könnte man sagen, Phänomene der sogenannten Massenkultur ernst genommen, publizierte in den 1950er Jahren monatlich die kleinen Essays mit sehr unterschiedlicher Themenwahl, also zum Beispiel zum neuen Citroën, zu Wein und Milch, zum Gesicht der Greta Garbo, zu Plastik oder auch zu Einsteins Gehirn, die dann in einem Band zusammengefasst wurden und durch eine theoretische Abhandlung ergänzt wurden. Das heißt, man könnte sagen, Mythen des Alltags gliedert sich in einen Teil, der die kurzen Spots, also die Mythologien, umfasst und einen Teil, der betitelt ist der Mythos heute, der eben den Alltagsmythos theoretisch angeht. Und bevor wir jetzt auch nochmal fragen, was für eine Begrifflichkeit das eigentlich ist, wollte ich gerne einfach mit einem Zitat mal einsteigen. Und zwar einem Zitat aus dem zweiten Teil des Buches und deine Gedanken dazu erfahren. Und das Zitat lautet: Der Mythos legt den Grund für eine glückliche Klarheit. Die Dinge tun so, als bedeuteten sie von ganz allein. Und es ist so eine Anmerkung noch angefügt mit einem Sternchen. Und das heißt, die Anmerkung lautet: Dem Lustprinzip des Menschen bei Freud könnte man das Klarheitsprinzip der Menschheit im Mythos hinzufügen. Darin liegt die ganze Zweideutigkeit des Mythos. Seine Klarheit ist euphorisch. Ja, Melanie, vor dem Hintergrund deiner Beschäftigung mit dem Buch, wie würdest du dieses Zitat zur glücklichen Klarheit kommentieren?
Ja, also erstmal ist das ja ein sehr spezieller Begriff von Mythos, den Roland Barthes da ja entwickelt in diesem Buch oder den er skizziert. Also der ist ja jetzt eigentlich auch kein Autor. Das Denken ist sehr elaboriert, aber es ist dann auf dem Papier eben oft so essayistisch und behält so ein bisschen was Diffuses auch. Und Begriff des Mythos, so wie Barthes ihn verwendet, nämlich mit einem, wie er selber an anderer Stelle sagt, offen metaphorischen Gehalt, also das ist kein präziser Begriff, das sagt er auch selber, finde ich, ist so ganz interessant schon angelegt, was man so das Ambige der Kultur nennen kann. Ich nenne das auch das Pharmakon der Kultur. Also das heißt, Mythen begründen insofern eine glückliche Klarheit, als dass sie uns sozusagen von den Zumutungen in einem direkten Austausch mit der Welt zu stehen, eigentlich ein Stück weit entbinden. Was, glaube ich, wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, ist, dass wir auch bei Barthes unterliegend so die Vorstellung haben, so einer Grundszene, in der der Mensch der Welt erstmal in einem problematischen Verhältnis gegenübersteht. Der muss sich die Welt irgendwie zurecht machen. Also der Mensch ist nicht einfach so da wie das Tier. Das ist ja immer, wird immer vorgestellt als so der Gegenpart. Sondern der muss irgendwas tun, um zurechtzukommen. Da kommt er stark von Nietzsche her, aber auch von Lévi-Strauss, hat auch Ernst Cassirer gelesen. Und ist eben diese Vorstellung, dass die Welt irgendwie diffus ist für uns. Also dass wir das nicht sofort verstehen, was wir da vor uns haben. Das ist so die eine Seite davon. Deshalb brauchen wir eine Klarheit. Und andererseits finde ich das interessant, dass er an der Stelle eben von einer glücklichen Klarheit spricht. Weil das ist jetzt von mir eine Assoziation rüber zu Hans Blumenberg, weil die unglückliche Klarheit wäre vielleicht so etwas wie das, was Hans Blumenberg den Absolutismus der Wirklichkeit nennt. Also die Klarheit des Aufgefressenwerdens. Das ist ja, also es gibt ja nichts Klareres, als um sein Überleben irgendwie kämpfen zu müssen. Und der Mythos schafft es irgendwie, die Welt als klar erscheinen zu lassen. Mhm. Und das ist ja erstmal, würde ich auf der ersten Ebene, eine Quelle von Lust. Also wenn wir da irgendwie bei Freud landen, sich irgendwie ganz im Einklang fühlen zu dürfen durch den Mythos. Und das bedeutet eben durch die Konvention, durch das, was man eben so macht. Und zum anderen, und das ist auch wiederum spannend, deshalb habe ich eben vom Pharmakon schon gleich gesprochen, weil das natürlich ja immer ein Behelf ist, also das kippelt ja. Und das, die Welt ist ja eben nicht klar. Es ist ja eben so, dass wir da irgendwie so durchwarten. Und weil wir eben Wahrheit nicht erkennen können, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als sozusagen durch Mythen uns die Welt irgendwie verständlich zu machen. Mhm. Und das sind natürlich auch, einerseits kippelt es, weil die Welt nicht klar ist, und andererseits sind natürlich Mythen auch immer große Zumutungen. Also es kann den Mythos geben von der Rolle der Frau oder der Rassismus ist ein Phänomen des Mythos, ne? Das Denken in Stereotypen. Mhm. Und das ist sozusagen dann so ein bisschen so eine gefährliche Lust, das vielleicht auch mal zu brechen.
Also da stellt sich auch die Frage, für wen ist es eigentlich ein Glück, ne?
Ja. Genau.
Mir ist aufgefallen, in dem, wie du das jetzt so schön erläutert hast, also die Welt sozusagen etwas Diffuses, man versucht sich sozusagen irgendwie behelfsmäßig Klarheit zu verschaffen durch die Mythen und Barths Schreibweise auch, wo du das so auch zitiert hast, sozusagen ein offen metaphorischer Gehalt, auch diese eher diffusen Begriffe, das ist ja fast dann wie so eine Rückkehr zum Diffusen, könnte man sagen. Mhm. Also, dass das genau diese Klarheit auch wieder auflöst.
Ja.
Die Art auch des Schreibens.
Ja, total. Ich hatte eben schon kurz Nietzsche erwähnt, also das ist sicherlich ein großer Einfluss, aber auch Montaigne natürlich. Und ich würde schon sagen, das ist ein fröhliches Eingeständnis, ne, in die epistemische Unbeherrschbarkeit der Welt. Und das ist so, also die wir in Barths Schreibweise, dass wir in Barths Schreibweise auch vor uns haben. Das ist sozusagen, und das finde ich so charmant an diesen Texten. Ich habe das Gefühl, die sind schon, also die haben schon einen kritischen Gehalt. Ne? Er sagt ja an einer Stelle, dass die einzig wahre Gewalt das Selbstverständliche ist. Und das Selbstverständliche ist ja das, was die Mythen produzieren. Also der meint es schon sehr ernst mit seiner Kulturkritik auch. Aber es gibt bei Barth, würde ich sagen, so eine, was dann gerade durch die Schreibweise, durch dieses wieder sozusagen das diffuse Affirmieren, da kriegt es so eine Qualität von, das ist kritisierenswert, aber kein Grund zur Verzweiflung.
Ja.
Entschuldige, mein Drucker macht gerade Sachen, ich weiß nicht warum.
Okay.
Hörst du das?
Ich habe das gerade gehört, ja, aber leise.
Ja, warte, ich mach den mal kurz aus.
Okay.
Sorry, ich
kein Problem.
Entschuldige, ich
keine
weiß Problem. Nicht, warum er das macht. Also, ich befürchte, dass den eine Kollegin angewählt hat aus einem anderen Büro, was ein Fehler war.
Dann kann man einfach einen Stecker ziehen?
Nee, das ist das Problem. Der ist jetzt über Wi-Fi. Ich habe gerade geguckt.
Okay. Ja, dann ist das so. Dann müssen wir versuchen, das.
Ja, das müsste jetzt aber auch vorbei sein.
Okay. Ja, genau. Wir waren ja bei dem Zitat. Ne, wollen wir jetzt steigen wir wieder ein, würde ich sagen. Also wenn man das jetzt nochmal, also er fügt ja, sagt ja, man kann diesem Lustprinzip des Menschen bei Freud das Klarheitsprinzip der Menschheit im Mythos hinzufügen. Also würdest du dann auch sagen, das ist sozusagen auf einer Linie, dass dieses das Lustprinzip des Menschen bei dem Klarheitsprinzip der Menschheit. Also sozusagen das eine hat für mich eher was Kollektives, ich weiß nicht, das andere eher sozusagen was Subjektives. Dass er das auf einer Linie sieht, dass das beides so etwas ist, was eben versucht, Lust zu erreichen durch Spannungsreduktion oder durch, also bei Freud ist das ja quasi das Lustprinzip, eine psychische Aktivität sozusagen, um Unlust zu vermeiden und indem man eben Erregungsquantität vermindert, ne? Und könnte man das sozusagen auf dieser Ebene der Mythen kulturell in ähnlichen Worten beschreiben?
Ja, das würde ich schon sagen. Das würde ich schon sagen, dass es letztlich der Versuch ist, sozusagen Widerstände wegzuerzählen. Er schreibt auch an einer anderen Stelle in den Mythen des Alltags, dass der Mythos ist sozusagen die Verhinderung von Dialektik. Und die kann lustvoll sein und das ist auch erstmal, da kommen wir gar nicht umhin, ist total in Ordnung. Ja, das ist erstmal okay, dass wir sagen, es ohne Ruhe und Sicherheit sind auch ganz viele andere Dinge eben nicht möglich. Und ich denke, gerade Freud hat das ja auch gesehen. Ne? Also das ist eben eine Leistung, dass wir nicht mehr aufeinander losgehen müssen, sondern dass wir irgendwie in sportlichen Veranstaltungen uns aneinander abarbeiten können, dass wir in der Wissenschaft miteinander diskutieren können, dass wir künstlerisch tätig sein können und so weiter und so fort. Und ich würde eben sagen, das würde ich durchaus parallelisieren und aber auch da gleich auch diese Ambivalenz davon, die Freud ja auch gesehen hat, die macht Barth, würde ich sagen, auch nochmal besonders stark. Und er überführt eben diese Ambivalenz, dieser Erregungsreduktion, dieser Reduktion von Dialektik, die führt er besonders stark vor Augen. Und was dann das Interessante an Barth ist, ist, dass er auch am Ende sozusagen die Subversionsverfahren, die es da gibt, auch nochmal kritisch beleuchtet. Mhm. Also sagt, dass auch die Kulturkritik hat ihre eigenen inneren Widersprüche und hat ihre eigene, muss ihre eigene Aporetik irgendwie haben.
Mhm. Da
also zur Lust, muss die Jouissance irgendwie dazukommen.
Genau, ja. Genau, also das Lustprinzip ist sozusagen eins, was eher die Erregung reduziert und dieses, was er jetzt, also wenn er sagt, die Klarheit ist euphorisch, was mir erstmal auch, was man ja auch anders assoziieren könnte, ist es bei ihm, glaube ich, eher sowas, wie du es beschrieben hast, also eher sowas, wie sich im Einklang fühlen, sowas, er sagt, glaube ich, die Lust am Text auch mal sowas wie satt sein oder so ein Behagen auch, ne?
Also ja, sich, Behagen, genau.
Ja.
Also das ist so wie so eine kulturelle Komplizenschaft, ne? Man weiß sich halt so unter sich und das ist halt so ein wunderbares Gefühl sein, dazu zu gehören, zu wissen, wie es läuft.
Mhm. Dann habe ich noch eine letzte, bevor wir dann sozusagen nochmal weitergehen, einen Schritt zu dem letzten. Also was ich auch interessant finde, dass er davon spricht, die ganze Zweideutigkeit des Mythos liegt darin, dass die Klarheit euphorisch ist. Da habe ich mich gefragt, was ist da eigentlich genau die Zweideutigkeit des Mythos? Also so wie du es beschrieben hast, ist ja der Mythos etwas, was eher auf Widersprüche reduziert, ne, was gerade Zweideutigkeit auch zu vermeiden versucht, aber vielleicht eben genau auch eine Zweideutigkeit enthält.
Absolut. Ich würde das auch in so eine Richtung denken. Ich bin jetzt auch, als du das vorgelesen hast, sofort bei diesem Begriff der Euphorie hängen geblieben. Und es ist ja beim Mythos, so wie Barth ihn vorstellt, so, dass der zum einen suggeriert der Geschlossenheit der Mythos. Das ist so eine narrative Struktur. Also Barth sagt ja auch, der Mythos ist eine Aussage oder eine Form der Rede. Und das ist sozusagen noch gar nichts Besonderes. Damit ist er total auf Linie mit auch antiken Mythosvorstellungen. Und was jetzt aber Barth besonders betont, ist, dass der Mythos eben zum einen, wie ich schon sagte, Geschlossenheit betont. Also der Mythos ist sozusagen nistet in solchen Aussagen wie es ist, wie es ist. Ne? Oder auch diese Vorstellung, ne? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ne? Das also suggeriert so, dass die Welt eben eine Kugel ist letztlich. Mhm. Ne? Eine schöne, geschlossene Sache. Und das Reizvolle, würde ich sagen, am Mythos ist aber, dass er ja selber eigentlich eine total, also ich möchte jetzt mal sagen, eine unseriöse Angelegenheit ist. Weil er arbeitet ja nicht mit irgendwelchen intellektuellen Einsichten oder sowas und auch nicht gesteuert. Also Mythen kann man nicht richtig steuern. Also echte Mythen lassen sich nicht so wirklich steuern.
Ja.
Also weil ja der Mythos, um zu funktionieren, rekurriert er auf ein bestimmtes kulturelles Wissen.
Mhm.
Aber der Mythos argumentiert nicht, sondern der Mythos arrangiert.
Mhm.
Also der Mythos arrangiert so Assoziationen. Es gibt ein schönes Beispiel, das er auch bringt in dem Nachwort der Mythen des Alltags. Da erzählt er von einem Zeitschriftencover, das er sieht. Und darauf ist ein schwarzer Soldat abgebildet, der so auf die Trikolore schaut. Und da sagt er, dass damit eben, ne, von dem Hintergrund auch des Algerienkrieges und des Kolonialismus und so weiter eben ganz viel angesprochen ist und man sofort dieses Gefühl hat, ja, Frankreich, die Grande Nation, rettet die Welt, ja, rettet die armen Menschen in Afrika, die, ne, so wie Kulturbringer und so weiter. Und man muss das gar nicht alles aussprechen. Das ist so instantan irgendwie da. Und das ist natürlich sehr, also der Mythos, der, würde ich sagen, der verführt. Also der argumentiert nicht, sondern der verführt dazu, dass Dinge zueinander zu rücken, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber vor dem Hintergrund eines bestimmten kulturellen Wissens ordnet man die so, er sagt, Mythos ist ein Gliederungssystem. Mhm. Man ordnet bestimmte Bedeutungen einander zu, plötzlich. Dazu ist man irgendwie eingeladen.
Ja. Und das sozusagen, was in genau in diesem Bild ja auch konflikthaft sein könnte, ja, sozusagen, wird genau ausgeblendet, ne? Dadurch, genau, sozusagen, dass diese Art von mythischer Überblendung dann erfolgt.
Genau, ja, genau. Und vielleicht kommt da die Euphorie oder dieses Überspringende ins Spiel, ne? Dass man ja nicht, also der Mythos suggeriert eine Geschlossenheit, ist aber selber was total Ausgefranstes, Assoziatives. Er sagt an einer Stelle, der Mythos ist ein Spiralnebel. Ja. Das ist nichts Durchsichtiges. Und das ist eben auch sehr wichtig, da man das nämlich wirklich auch, würde ich sagen, im Heute abgrenzen muss von bestimmten Verschwörungstheorien, dass der Mythos, da sitzt kein Schattenkomitee und reibt sich die Hände, sondern der Mythos, das machen wir, das passiert uns irgendwie, wir machen das. Ja. Und das ist eben so faszinierend. Und da ist dann eben die Frage, wie kann man auch dagegen anarbeiten?
Ja, das würde ja auch, macht ja auch, finde ich, diese Rede, die am Ende auch kurz mal auftaucht, dass es sowas gibt wie Mythenproduzenten, auch ein bisschen fraglich, ne, oder? Also er spricht ja am Ende davon, dass es auch Mythenproduzenten gibt. Und das ist ja vor dem Hintergrund, dass man sagt, was ich genauso auch, wie ich das auch genauso verstehe, indem wie er das ganze Buch schreibt, dass das etwas ist, was uns eher passiert und was man gerade nicht im Griff hat, ne, und was man nicht, ja, produzieren kann, vielleicht auch intentional, macht diese Rede so ein bisschen schwierig.
Ja, genau. Ja. Also Georg Simmel hat dieses wunderbare Zitat über Kultur, was er webt, das weiß kein Weber.
Ja.
Und ich glaube, so ist es, also es ist genau das. Also das ist eine unglaubliche Entlastung ja auch, ne? Weil das ist so halbbewusst, das läuft halt so mit. Mhm. Und ja, und zwar im Guten wie im Schlechten läuft es halt so mit.
Genau. Jetzt hast du schon ganz, ganz viel auch zu der Funktionsweise von dem Mythos so schon erzählt, ne? Also ich hatte noch das eine, was er sagt, es gibt so ein, wo er sagt, dass er darunter leidet, dass in der Erzählung unserer Gegenwart ständig Natur und Geschichte miteinander vertauscht werden. Das könnte man ja vielleicht auch nochmal an diesem Beispiel mit dieser Fotografie, von der du gesprochen hast, erklären. Also so, was meint er sozusagen? Wie wird das miteinander vertauscht im Mythos?
Ja, also letztlich gibt der Mythos das, was eigentlich Kultur ist, als Natur aus. Also das heißt, die eigentliche Leistung, die der Mythos vollbringt, ist sozusagen ja fast Natur zu verdoppeln. Ne? Also, und da sind wir ganz nah bei Nietzsche, da sind wir aber auch sehr nah an der Dialektik der Aufklärung. Also da gibt es so einige interessante Parallelen auch zwischen Deutschland und Frankreich, die man auch nochmal weiter irgendwann besprechen könnte. Das ist wahnsinnig spannend. Also die Leistung des Mythos ist, dass ich mich in der Kultur einfach, also dass es so immersiv ist, ne? Dass ich denke, die Dinge, die bedeuten einfach so von sich aus, was sie halt bedeuten. Also der neue Citroën oder das Beefsteak, das er auch bespricht. Mhm. Oder Männer und Frauen. Mhm. Oder die Armen sind halt die Armen, ne? Weil sie haben es halt nicht geschafft. Es ist halt einfach so, jeder ist seines Glückes Schmied, ne? Hatte ich eben schon mal gesagt. Das offensichtlich soll das irgendwie so sein. Also dass die Welt, in der man lebt, die scheint so wie vom Himmel gefallen. So wie Natur, eben so auch unumstößlich, also mit der gleichen Evidenz, mit der gleichen Unumstößlichkeit. Und letztlich ist das also im Mythos haben wir so Reste von einem vormodernen Ewigkeitsdenken.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir schon so, hast du auch schon einige Beispiele gestreift. Gibt es eigentlich sowas wie eine Lieblingsmythenanalyse, die du hast in diesem Buch? Also so sind ja viele kleine Essays auch.
Ja. Also es gibt mehrere, die ich ganz toll finde. Und zwar zum einen liebe ich den Essay über Plastik. Den finde ich ganz toll. So Plastik so als das göttliche Material und die, ja, so wo dieses Fiat irgendwie so drin ist, ne? Das ist so eine Materie, die plötzlich da ist. Mhm. So, das finde ich super. Und dann liebe ich auch sehr, und zwar aus dem gleichen Grund eigentlich, nämlich einmal die Tiefenreklame, wo es um die Antifaltencremes geht. Und dann diesen Text über die Seife und das Waschmittel.
Ah, okay.
Weil das ist so, ich finde das sprachlich so toll. Und wie er das so, da merkt man, wie feinsinnig der ist, wirklich, also für das Sakrale, das auch im Alltag so stecken kann und die Vorstellung des Gereinigtwerdens. Und aber auch diese große Ästhetizität, die seine Texte und sein Denken ja auch haben, ne, das Schäumende irgendwie wahrzunehmen und in einer Qualität zu beschreiben, die irgendwie interessant ist. Also das sind so meine Lieblingsstücke.
Mhm. Okay. Ja. Ja, wo es auch viel sozusagen könnte man sagen, ne, um das Material sozusagen der Gegenstände geht und gleichzeitig auch der Sprache. Und ich habe aber gleichzeitig, ja, sagt er ja auch, dass, also wo man vielleicht sagen könnte, wenn er sagt, der Mythos ist eine Weise des Bedeutens der Form, dass das dennoch eben auch diese Seite hat, ne, dass das auch viel um diese Materialität geht, wie eben zum Beispiel das Plastik, ne?
Ja, und das ist, ich muss da ehrlich gesagt viel an diese Satisfying-Videos denken, die ja so ein großer Trend waren, ich glaube auch immer noch irgendwie sind, weil da ist ganz viel davon drin, finde ich. Also und zwar sozusagen diese Satisfying-Videos, würde ich sagen, die behandeln so ein bisschen die Kehrseite von dem, was Barth da schon so andeutet, ne? Dass es in unserem Alltag uns es auch immer wieder entgleiten kann in den Exzess, ja, in das reine, die reine Lust am Erfahren von Materialität, die sich natürlich jeder Bedeutung und jeder Sinnhaftigkeit widersetzt, ne? Wenn ich da irgendwie gucke, wie jemand ein Stück Seife schält. Und trotzdem ist das irgendwie ganz toll.
Ja, genau. Also das ist das, worum es bei eben diesen Satisfying-Videos geht, ne, sozusagen.
Ja, genau. Also da werden halt bestimmte Materialien lustvoll irgendwie bearbeitet. Ja, also es wird irgendwie Seife geschnitten, es wird kinetischer Sand irgendwie aufgehäuft und wieder zerstört und so. Also dieses Moment der Zerstörung ist da, glaube ich, auch ganz stark drin. Mhm. Und ja, viele empfinden das eben als sehr satisfying, also als sehr, sehr lustvoll, das eben anzugucken.
Ja. Genau, was auch an den Beispielen vielleicht auch schon deutlich ist oder wird, ist ja auch dieses, wo er, glaube ich, einmal sagt, nichts ist vor dem Mythos sicher, ne? Also, dass das wirklich auch alles zum Mythos werden kann. Das ist, glaube ich, auch etwas, was diesen Mythenbegriff so auszeichnet. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, total. Ich finde das ehrlich gesagt eine wahnsinnig aufregende und auch sehr, sehr fruchtbare und letztlich von ihm selber auch eine intellektuell sehr redliche Art, das zu fassen. Weil, ja, wir mit Roland Barthes jemanden vor uns haben, der erlebt hat, wie er selber, also dass es irgendwann nötig wurde, die Methode, die kritische Methode der Mythologie, also der Mythenanalyse, die er entwickelt hat, auf sich selber anwenden zu müssen. Mhm. Und deshalb, also finde ich, ist er auch auf eine Art wirklich ein Solitär im 20. Jahrhundert, weil er genau das erkannt hat. Das war natürlich auch ein historisch, war er da privilegiert, ne, hat irgendwie Mitte der 50er, da hat er das angefangen, ja, und hat dann die 68er mitbekommen und hat mitgekriegt und das auch reflektiert in seinem Werk, wie seine eigene Methode, seine eigene subversive Methode der Mythenanalyse, wie das Schule gemacht hat an den Universitäten. Und also wie er selber einfach auch nicht vom Mythos sicher ist.
Ja, genau. Das ist sozusagen, dieses Buch ist, könnte man ja auch sagen, auch sowas wie ein intellektueller Mythos geworden, ne?
Aber, ja.
Genau.
Ja.
Vielleicht bevor wir dahin kommen, nochmal, wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen auch über den Reiz des Mythos, ne? Was für eine Lust da am Werk ist, auch ausgehend von diesem Zitat. Also, dass das was Verführerisches hat, dass das so ein Gefühl von Einklang produzieren kann, von Satz sein und so. Gleichzeitig hast du auch schon beschrieben, dass es was Unseriöses hat, etwas nicht Steuerbares. Jetzt ist ja hat ja Barth eben genau diese Analyse der Mythen vorgenommen und das scheint ja auch eine Art Reiz zu haben. Oder vielleicht anders formuliert nochmal, was würdest du sagen, was ist die Triebkraft eigentlich der Mythenanalyse?
Ja, ich habe mir da echt immer viel Gedanken zugemacht, weil es, ich würde sagen, einerseits Wut, also das war es, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, Wut, weil wir auch nicht, also man muss ja mit so Psychologisierung in der Philosophie immer so ein bisschen aufpassen. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, wer Roland Barthes war. Ne? Nämlich ein homosexueller Intellektueller, der im Frankreich der 50er Jahre seine große Karriere irgendwie angefangen hat. Also der hat sicher auch seine eigenen Erfahrungen gemacht mit der unterdrückerischen Kraft des Mythos. Und hat sicher einen feinen Blick auch für die ganz Heuchelei, die ja auch nach der Kollaboration mit dem NS und so, also in dieser Gesellschaft, die das am liebsten alles vergessen wollte, die er da vorgefunden hat. Also ich würde sagen, es gibt das Verspielte, über das ich eben schon gesprochen hatte, ne, dieses Jahr lass uns nicht verzweifeln, das ist halt der Mythos und den kommen wir sozusagen nicht drum rum, wenn wir uns irgendwie verstehen, durch die Welt bewegen wollen. Mhm. Und andererseits aber auch, würde ich sagen, eine große Wut und ein großes Gefühl von Ungerechtigkeit oder von großes Bedürfnis, auch die Axt an die Macht zu legen, weil das, würde ich sagen, sind die Mythen des Alltags letztlich. Also würde sagen, die Mythen des Alltags stehen in der Tradition von philosophischer Machtkritik. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, so Eros und Wut, da sind wir auch wieder bei Freud vielleicht, ne? Die nehmen da irgendwie, die geben sich da so sehr interessant die Hand.
Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, was, und diese Frage stellt er ja auch in diesem Buch, was macht das eigentlich mit einem?
Ja.
Sich so irgendwie wütend diesen Selbstverständlichkeiten der eigenen Kultur irgendwie zuzuwenden.
Mhm. Also wenn man es nochmal gegenüberstellt, könnte man sagen, das ist dann eher nicht sozusagen eine Lust, die Spannung reduziert, sondern eine eher die, also die da, also eine Triebkraft, die versucht, Spannung aufzubauen.
Ja, total, total. Ja. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt eine Lust, auch an der Zerstörung und eine Lust, das ist ja die typische Geste des Ideologiekritikers, auch die Lust, die Maske herunterzureißen, ja.
Ja.
Wobei ich aber da bei der Metapher der Maske auch gleich sagen würde, dass Roland Barthes niemand ist, der denkt, dass hinter der Maske etwas ist.
Mhm.
Da es gibt sozusagen nicht die Wahrheit dahinter, aber es gibt Strukturen, ne? Da sind wir im Strukturalismus und Poststrukturalismus dann schließlich, die man untersuchen kann.
Mhm.
Und wenn man über eine bestimmte Moralität verfügt, nämlich wenn man das Gefühl hat, dass da ist etwas gewaltvoll, dann kann man diese Strukturen in der Ausübung ihrer Gewalt analysieren.
Ja.
Also darin, wie sie eben Kultur als Natur ausgeben und deshalb eben auch Dialektik tilgen, Widerspruch tilgen, andere Existenzweisen verunmöglichen und so weiter und so fort.
Du hast ja eben jetzt schon angedeutet auch, dass das einen in eine bestimmte Position bringt, wenn man das tut, ne? Also der spricht, glaube ich, auch von der Position des sogenannten Mythologen, wo er sagt auch, dass der oder diejenige auch eine ausgeschlossene Position hat. Kannst du das nochmal versuchen, auch ein bisschen zu verdeutlichen?
Genau, also der Mythologe ist der die Mythen analysiert und zwar in ihrem Funktionieren als Mythen. Also das heißt, der Mythologe ist eigentlich genau der, der aufzeigt, wie diese Vernatürlichung funktioniert. Also wie eben zum Beispiel, und er sagt ja am Ende, also in diesem theoretischen Schlussteil des Buches, sagt er, der Mythos, das ist die bürgerliche Entnennung oder auch die entpolitisierte Rede. Also der Mythos vernatürlicht ja nicht einfach so das, was so kulturell geworden ist, sondern er vernatürlicht damit ja auch den Status von Menschen. Und das ist bei ihm so anmarxisiert, ja. Also Ottmar Ette spricht davon, dass es marxisierend ist. Man darf jetzt aber nicht denken, dass Barth der große Marxist ist, aber er leiht sich da, ist ein Unbehagen, dass er da irgendwie teilt. Er spricht auch von der Bourgeoisie. Und vom Kleinbürger und vom Proletarier, aber das ist jetzt nicht besonders stark irgendwie theoretisch ausgearbeitet. Aber es geht letztlich schon darum, die Vormachtstellung der Gruppe, die er die Bourgeoisie nennt, anzugreifen durch die Mythenanalyse. Weil nämlich es ja nicht so ist, dass alle Lebensweisen in einer Kultur vernatürlicht werden, sondern die bourgeoise Lebensweise wird vernatürlicht. Also das ist sozusagen die Norm, ja, und alles, was davon abweicht, ist eben außerhalb der Ordnung, und diese Leute haben dann eben ein Problem, weil sie verrückt sind, weil sie Kinder sind, weil sie unanständig sind und so weiter und so fort. Ja, also diese Ausschlussmechanismen, um die geht es ihm, und um die geht es auch in der Kulturanalyse, wie der Mythologe sie eben durchführt.
Mhm.
Also eben zu sagen, das ist ein Beispiel, das ich irgendwie in dem Zusammenhang oft bringe, weil ich finde das irgendwie recht eingängig, ne, dass es bei so einer Weinprobe, so der Klassiker, ne, da geht's jetzt nicht darum zu sagen, mir schmeckt der Wein gut, ja, das ist richtig lecker und wir stehen hier so nett zusammen, sondern es geht darum zu sagen, nein, nein, wir sind natürlich hier Experten, ja, und die anderen sind nicht die Experten, und wir zeigen uns das auch gegenseitig, dass wir die Experten sind, ja, und
genau,
um solche Sachen, die werden eben aufgespießt, dass gezeigt wird, wie da Distinktion hergestellt, wie Normen hergestellt werden letztlich auch.
Mhm. Ja, genau, also dass man nicht einfach sich sozusagen für eine Sache begeistert, sondern eben diesen distanzierteren Blick darauf wirft.
Genau. Also es geht letztlich darum zu zeigen, dass überall eine Agenda drin steckt.
Mhm.
Ne, deshalb ist der Mythos eine entpolitisierte Rede für ihn, weil der Mythos tut so, als gäbe es keine Agenda dahinter, als wäre das eine Offenbarung.
Mhm.
Und der Mythologe geht eben dazu auf Distanz.
Genau. Jetzt kommt eine etwas längere Frage an der Stelle, weil du hast mal formuliert, das knüpft daran ganz gut auch an, glaube ich, gerade, dass die mythologische Schreibweise die Sinnlichkeit flieht. Ne? Also so hast du es, glaube ich, mal formuliert. Oder auch eben aus der Distanz heraus die ideologischen Verstellungen in den sinnlichen Phänomenen so analysiert. Ne? Und ich glaube auch, du hast mal von Askese gesprochen, also dass das sozusagen auch so eine Position ist, die man ja sozusagen an diesem Weinbeispiel auch gut nachvollziehen kann, ne, wo man sagen kann, dass der ist eigentlich dann fast unfähig, den Wein einfach zu genießen, weil sich sozusagen da immer schon was dazwischen schiebt, oder auch, wo wir, glaube ich, formuliert an einer Stelle auch so, das Reale so ein Stück zum Verschwinden bringt, ne, also weil er auf diese andere Ebene geht, der Mythologe. Und ich habe mir davon ausgehend die Frage gestellt, ob das, was Barth also somit als Position des Mythologen oder auch als Mythenanalyse beschreibt, eigentlich dem entspricht, was er in diesen konkreten Analysen tut. Also so, weil man kann ja sagen, das hast du ja auch schon an mehreren Stellen jetzt in unserem Gespräch angedeutet, dass das Barthsche Schreiben sich nicht nur gegen die erstarrten Mythen richtet, sondern auch gegen herkömmliche Wissenschaftsproduktionsformen oder sowas. Und in der Form auch, in die er den Texten gibt, oder auch im Sprachstil, der teilweise so, ja, manchmal so ein bisschen fragmentarisch ist, nicht nur sarkastisch, sondern auch voller Zu- und Überspitzung ist, viele potenzierte Sinnbezüge, ungewöhnliche Vergleichungen, Sprünge, Deformierungen und so weiter. Und das kann, wenn man das liest, finde ich, an zumindest manchmal auch etwas sehr Schwelgerisches fast haben. Also so was lustvoll Verstricktes auch. Und auch man, ja, hast du, glaube ich, auch schon gesagt, dass das eben, dass die Sprache manchmal so spielerisch ist, dass die auch was Sinnliches selber hat, dass da etwas überschießt in der Art, wie er schreibt, und so, dass ich mich gefragt habe, ob da nicht sozusagen nicht nur auch die Lust am involvierten Mythenkonsum doch auch eine Rolle spielt, sondern auch schon vielleicht so eine Art Lust am Text, über die er ja später dann auch geschrieben hat, eine Rolle spielt. Also um so mal ein Beispiel zu nennen, das hast du auch schon erwähnt, ne, dieses Beefsteak-Beispiel mit Beefsteak und Pommes frites, wo er dann so schreibt, also das Beefsteak, das gehört zur selben Blutmythologie wie der Wein, und es ist das Herz des Fleisches, es ist das Fleisch im Reinzustand, und wer davon isst, nimmt Stierkräfte an. Ganz offensichtlich gewinnt das Beefsteak sein Prestige daraus, dass es fast roh ist und so weiter. Ne? Also da, wo man sagen könnte, er greift Klischees auf, ist, dass es überpointiert, suggestiv und vielleicht auch selber eine rohe Sprache, so an bestimmten Stellen. Und das wäre meine Frage an dich. Also wie siehst du dieses Verhältnis von der Aussage auch über den Mythologen zum Beispiel und der Weise des Aussagens, die er da in diesen konkreten Analysen pflegt?
Ja, das ist eine total schöne Frage, weil man könnte, mir geht das ganz genau wie dir, dass ich diese Texte, die haben sowas Überbordendes teilweise, und es gibt ja auch eine große Erotik der Sprache auch bei Roland Barth, dass man ja denken könnte, ach, eigentlich glaubt man ihm das gar nicht, ne? Wenn der Mythologe, der wird ja auch in diesem Buch beschrieben als der große sozusagen, ja, der distanzierte, der Sarkasmus ist da ein Schlüsselbegriff auch für Barth, ne? Das ist ja der, nicht derjenige, der mit Menschen spricht, sondern der über Menschen spricht, also der Menschen analysiert und halt eigentlich gerade nicht sich involviert. Das Interessante ist, dass es gibt eine kleine Stelle, die, da hatten wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, die ich so toll finde, weil da schreibt er, der Mythologe, und dann kommt der Einschub, sollte sich eines Tages einer finden. Der wird dann das Problem haben, dass er eben sarkastisch ist und dass er eigentlich ein Asozialer ist, also dass er sich aus der Gesellschaft verabschiedet hat. Und dieser Einschub, sollte sich eines Tages einer finden, da merkt man auch wieder, dass wie schelmisch der auch in seinen Texten ist.
Ist klasse.
Weil er, würde ich sagen, gehört eben nicht dazu.
Ja.
Und dass ich glaube, dass die Mythologie, der Sarkasmus der eigenen Gesellschaft gegenüber diese Lust auch an der Zerstörung von Selbstverständlichkeiten, dass es für Barth ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube aber, dass er eigentlich sozusagen Erotiker ist, im tiefsten Herzen. Also das ist und zwar seiner Kultur gegenüber. Ne? Und es gibt einen ganz, ganz frühen Text von ihm, Am Rande des Kriton heißt der. Und der ist deshalb so interessant, weil er da die letzten Stunden von Sokrates beschreibt. Und wie Sokrates sich eben weigert zu fliehen, ist er zum Tode verurteilt worden, weil er die Jugend von Athen verführt hat mit seinen Lehren. Und da gibt es dann diese Stelle, wo Sokrates' Blick sozusagen abschweift und an einem Teller mit Feigen hängen bleibt, den ein Diener reinbringt. Und dann sieht er diese Feigen im Sonnenlicht. Und dann beschreibt Barth das so ganz kurz in so 2, 3 Sätzen. Das ist eine wunderschöne Stelle. Und dann sozusagen muss Sokrates seinen Blick sozusagen so fast so losreißen von diesem Teller. Mit Farben, mit Sinnlichkeit, mit Süße und so weiter. Das ist so ganz toll eingefangen. Und der Text ist, glaube ich, aus den 40ern. Der ist ein sehr, sehr früher Text von Barth. Und ich glaube aber, dass man da schon sieht, dass das irgendwie sein Thema ist. Also, dass dann doch die Lust an dem, was so innerweltlich begegnet, und dazu gehören auch so kulturelle Zurichtungen, wie der Striptease, wie das Beefsteak, wie das Catchen, die Seife, ja, dass das eigentlich sein Thema ist und dass er damit eigentlich eine alternative Subversionsstrategie entwickelt, würde ich sagen, die sowohl subversiv ist mit Blick auf seine Gesellschaft als auch subversiv mit Blick auf ein bestimmtes Ideal von Philosophie oder Wissenschaftlichkeit, die würde ich jetzt hier mal nicht in eins setzen, nämlich, dass es sowohl die distanzierte Analyse geben kann, die etwas Subversives birgt, als auch das sich zeigen als einen Involvierten und als einen, der eben angesprochen wird und affiziert wird von der Sinnlichkeit. Also man zeigt darin auch seine eigene Körperlichkeit, würde ich sagen, was für den Theoretiker ja eigentlich was Ungehöriges ist. Und man zeigt auch seine eigene Verletzlichkeit und seine eigene Endlichkeit. Und zwar auf eine andere Weise. Also das ist eben nicht es hat eben nichts Wütendes, sondern es hat eher eine Art, ist eher was Zärtliches, würde ich sagen. Also das ist der Versuch, Kultur zu schlagen. Das klingt ein bisschen kitschig, aber zu schlagen dadurch, dass man sich hier irgendwie zuwendet.
Ja, ja.
Und das ist natürlich, das will ich noch kurz nachsetzen, getragen von der Einsicht, dass das Widerspenstige, das Unberechenbare, dass das ja in der Kultur schon drin ist.
Ja, genau.
Das ist ja das Interessante. Wir müssen ja gar nicht raus, sondern das ist alles schon da. Die Anarchie ist eigentlich da. Man muss nur richtig hingucken.
So ein bisschen implizit steckt in dem, was du jetzt erzählt hast oder auch ausgeführt hast, auch vielleicht schon drin, dass es etwas gibt, was an dieser Position des Mythologen ja auch problematisch ist vielleicht oder auch fast unmöglich ist, und dass es sozusagen dann vielleicht ja auch in deiner Arbeit so ein, musst du sagen, ob das so stimmt, auch so ein Ausgangspunkt war, eben genau diese auch nochmal nach über andere Strategien mit Barth auch durchaus nachzudenken, Selbstverständliches aufzubrechen und sich dem ja auf eine andere Weise sozusagen zuzuwenden. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist sozusagen an dieser Mythenanalyse so vielleicht problematisch auch? Du hast auch mal von der Aporetik gesprochen, ne? Also wie würdest du das skizzieren? Was ist daran so schwierig? Und genau, vielleicht erstmal so weit.
Ja, also, ja, gleich mehrerlei. Also zum einen das, was Barth selber eben beschrieben hat, ne, dass der Mythologe ist so ein, der ist eigentlich verloren. Also der darf sich keine Utopie vorstellen, sagt er an einer Stelle, ne? Das ist der kälteste Mensch der Welt. Und gleichzeitig ist es natürlich eine gigantische Selbstinszenierung auch, ne? Das ist so der Held, der irgendwie aussteigt, weil er was zeigen will. Und der darf natürlich nicht mit den Leuten reden. Er darf mit Wein trinken, aber er darf sich auf keinen Fall daran erfreuen. Und diese Existenz muss man ja auch erstmal aushalten. Das ist das eine Problem, wo Barth sagt, das sind die psychologischen Probleme, die der Mythologe selber hat, ne? Darf er nicht mitspielen. Also das ist der Preis, ne, für den klaren Blick. Und zum anderen muss man sich natürlich total davor hüten, zu denken, das hätte jetzt irgendwas mit so einem archimedischen Punkt von Kulturkritik zu tun. Mhm. Ne, weil der Mythologe analysiert zwar die Mythen und legt da eben auch Machtstrukturen offen, aber der Witz, also das, was mir persönlich daran immer so wichtig war, ist, dass da würde ich sozusagen auch über Barth hinausgehen und sagen, der Mythologe hat schon alleine dadurch, nicht nur dadurch ein Problem, dass er aus der Kultur, die er kritisiert, eh nicht rauskommt. Das ist ja das Problem generell von Kulturkritik. Aber der Mythologe muss sich ja bestimmte Mythen aussuchen. Und alleine in der Wahl, an welche Mythen denn jetzt die Axt angelegt werden soll, bezieht er ja Stellung. Ne, also es ist die Frage, lege ich die Axt jetzt an die Weinprobe, wie das jetzt Roland Barth gemacht hat, oder lege ich die Axt an die Vorstellung, dass alle Menschen gleich sind, wie die AfD das aktuell tut. Ne? Also, und auch da kommt man nicht raus, aber man muss dem, wenn man irgendwie einen Anspruch hat, ja, irgendwie, das ist ja schon fast so ein Anspruch von Redlichkeit oder auch, also das, dem muss man irgendwie in der Theorie ja Rechnung tragen. Ne? Das muss man irgendwie. Das muss irgendwo aufgehoben sein, wenn das seine Durchschlagskraft behalten soll. Und genau, und zum anderen, also das wäre das zweite Problem, ist, dass es natürlich nicht neutral ist, da kommen wir nicht raus. Und zum anderen, da hatten wir eben schon drüber gesprochen, ist, dass die Mythologie natürlich selber ein Mythos werden kann. Und Barth fasst das auch als den großen Mythos des Versus. Ne? Also es ist der Mythos von der Möglichkeit auszusteigen aus der Kultur oder von der Möglichkeit, in eine echte radikale Opposition treten zu können, was nicht geht. Und alles drei geht nicht. Und da muss man sich angucken, welche Konsequenzen kann man daraus ziehen. Mhm.
Genau, und welche Konsequenzen würdest du ziehen? Also sozusagen würdest du sagen, das lohnt sich, sich mit Barths Mythen des Alltags heute noch zu beschäftigen, beziehungsweise würdest du sagen, alltägliche Mythen, jetzt hast du auch schon die AfD erwähnt, ne? funktionieren auf ihre Weise ähnlich heute oder anders? Also gibt's da sozusagen Verschiebungen und auch davon ausgehend die Frage, wohin hat eigentlich die Beschäftigung mit Barths Mythen dich aufbrechen lassen? Du hast schon angedeutet auch, dass du zum Teil auch so ein Stück über ihn hinaus denkst oder auch in andere Richtungen mit oder eben über ihn hinaus denkst. Also vielleicht magst du dazu noch was sagen.
Mhm. Ja, also ich glaube, dass ich würde sagen, ohne den Mythos kann man tatsächlich nicht sein. Also, weil das Menschen brauchen Alltag. Also, eine Welt ohne Alltag, was soll das sein? Also, das im Kriegszustand, das ist vielleicht eine Welt ohne Alltag, wobei man jetzt ja auch hört, dass sich auch da, ne, verrückterweise Routinen natürlich einschleifen. Aber und deshalb glaube ich auch, dass die Mythenanalyse, so wie Barth sie vollzogen hat, dass es schon jetzt vorerst ganz gut ist, den Pfeil im Köcher zu haben. Also je nachdem, was man will, aber ich habe den ganz gerne im Köcher. Und es hat sich aber sicherlich was verändert. Also weil wir, glaube ich, jetzt erst anfangen zu sehen, wie stark fragmentiert Kultur eigentlich immer schon ist. Ne? Also es gibt ja nicht nur Subkulturen, ne, sondern es gibt ja Filterbubbles und so weiter, sondern es gibt ja auch noch sozusagen im groberen Raster gibt es ja einfach innerkulturelle Unterschiede, die erheblich sind. Und die also sogar, würde ich jetzt sagen, Unterschiede zwischen protestantischen Milieus und katholischen Milieus oder sowas zum Beispiel, ne, zwischen akademischen Milieus und nicht akademischen Milieus und so weiter. Also das heißt, wir sehen jetzt, glaube ich, dass es diese große Einheitlichkeit nicht gibt. Und ich würde aber sagen, das ist noch gar nicht so, ich würde das noch gar nicht so sehr als so ein Zeichen von einer neu einsetzenden Fragmentierung interpretieren, sondern ich würde sagen, es gab die nie. Also das ist einfach nicht wahr, dass Kultur so ein homogenes Gebilde ist oder dass wir jetzt erst sehen, dass wie viele Leute jetzt bestimmte Meinungen haben oder so. Ich glaube, dass das Internet jetzt einfach vieles möglich macht, Sachen zu sehen, die aber eigentlich immer schon da waren. Weil aber trotzdem diese ganzen Untermilieus sozusagen ihre Selbstverständlichkeiten haben, kann man da natürlich mit der Mythenanalyse jeweils auch wieder ansetzen. Was aber, glaube ich, zwei große Mythen, würde ich sagen, die man wirklich nochmal sich derzeit auch angucken könnte, wäre einmal der Mythos von der Freiheit und zum anderen der Mythos von der Zerstörbarkeit der Mythen. Also das, was so Leute wie Baudrillard zum Beispiel so unter sozusagen das Rotieren der Zeichen irgendwie fassen, ne? Wo ich sagen würde, also bei dieser Auflösung, da würde ich gar nicht mitgehen mit dieser Diagnose. Also ich glaube, es gibt Tendenzen dazu, aber wir beobachten ja sehr stark zurzeit, dass es bestimmte Selbstverständlichkeiten einfach noch gibt, ne? Dass sich auch neue Mythen bilden, eben der Mythos vom Höher, Schneller, Weiter oder vom Wachstum und so weiter und so fort. Also ich glaube, man muss die Mythen vielleicht woanders suchen, aber ich glaube, sie sind noch da, weil ich dann doch mit Barth auch mitgehen würde und sagen würde, das mythische Denken ist eine Grundstruktur des menschlichen in der Weltseins. Zumindest würde ich sagen, beschreibt es das derzeit ganz gut. Also in 100 Jahren denkt man das vielleicht nochmal anders, ne? Das ist ja auch eine Lehre aus Barth. Also die Dinge gelten immer nur für einen Moment, aber sie gelten eben für diesen Moment und zeitigen Verbindlichkeiten auch. Also das vielleicht so zur Frage, wie ist es jetzt heute so geworden? Und dann hattest du ja auch noch gefragt, wie es jetzt, genau. Und was da, glaube ich, auch noch dazu, wo ich auch noch sagen würde, da ist, sollte man Barth auf jeden Fall noch lesen, ist, weil wir, glaube ich, tatsächlich derzeit sehr, sehr stark sozusagen den Gestus des Mythologen so im Alltag irgendwie finden. Also eben von solchen Sachen wie Check Your Privilege bis hin zu diesen Diskussionen um die gendergerechte Sprache oder um also diese ganzen Teilhabediskurse und so, da geht es ja ganz viel darum, eigene Selbstverständlichkeiten mal zu unterlaufen, ne? Also dieser Streit darüber, ob das jetzt in Ordnung ist, zu Kuhmilch normale Milch zu sagen zum Beispiel, ne? Das sind ja alles eigentlich mythologische Gesten. Und das hat also offenbar tatsächlich Schule gemacht. Also das hat Barth offenbar tatsächlich also gut gesehen, ja, dass es irgendwie Mode wird. Da würde ich dann aber gleich auch über Barth sozusagen hinausgehen. Das so extrem konnte er das dann nicht erleben. Und auch gleich sozusagen mit einer Kritik ansetzen und sagen, Mythologie darf halt nicht alles sein. Na, also wenn Mythologie halt zu einem Schick wird oder eben zu einer Mode wird, aber jetzt nicht wirklich danach gefragt wird, wie sind Sachen verteilt? Wie ist Zugang gewährleistet? Also man darf die Reflexion eines Problems und die Analyse eines Problems noch nicht mit dessen Lösung verwechseln. Also ich würde sagen, es ist ein Schritt, aber es ist überhaupt nicht die Lösung. Zumal ja auch dieses Gestuarium, ne, des Endselbstverständlichens, das ist ja in sich auch wieder sehr ambivalent. Ne? Das kann ein Distinktionsmittel sein. Und ich würde sogar sagen, es ist derzeit ganz oft ein sehr, sehr machtvolles Distinktionsmittel. Und man muss sich ja die Endselbstverständlichung, und das, ich meine, das jetzt gar nicht sagen, absolut negativ. Ne? Das ist sicherlich ist Endselbstverständlichung ganz, ganz wichtiger, eine wichtige Strategie für emanzipatorische Bewegungen. Aber man muss sich die Endselbstverständlichung auch leisten können. Man muss sich das leisten können, in eine Unsicherheit einzutreten. Ich muss irgendwie eine Vorstellung davon haben, was nach der Selbstverständlichkeit kommen kann. Und ich glaube, das wird einfach zu wenig bedacht. Und ich glaube, dass Roland Barth aber ein sehr feines Sensorium für diese Aporien eben hatte. Und deshalb würde ich sagen, lohnt sich das total, den nach wie vor zu lesen.
Genau. Ich glaube, es gibt ja sogar auch, könnte man sagen, Mythenanalysen, die auch genau diese Frage mit ansprechen.
Ja, ja, genau. Es gibt einen ganz, ganz tollen Text über, der ist aber nicht in den Mythen des Alltags, sondern der ist in seinen Schriften zum Theater. Da gibt es einen tollen Text, der heißt das französische Avantgarde-Theater. Und da schreibt er diesen genialen Satz, den ich auch tatsächlich auch kritisch auf so derzeitige Diskurse, die besonders so im geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Umfeld irgendwie stattfinden, anwenden würde. Da sagt er, Avantgarde ist Familienangelegenheit. Also das heißt, Kritik kann sich immer nur an Eingeweihte richten. Ja. Und er beschreibt in Mythen des Alltags beschreibt er verschiedene Formen auch des Mythos, und die ich am interessantesten finde, das ist das Serum, der Impfstoff. Und da sagt er nämlich in diesem Text über das französische Avantgarde-Theater, man inokuliert der Tradition ein wenig Fortschritt, einen rein formalen übrigens, und schon ist man sozusagen gegen den echten Fortschritt gefeit. Und da, also mit dieser Kritik würde ich absolut derzeit ansetzen, das mache ich jetzt dann auch im nächsten Buch, und würde sagen, nur weil jemand die richtigen Wörter verwendet, das Richtige konsumiert, heißt das noch lange nicht, dass damit irgendwas getan ist, ne? Dass damit strukturell sich irgendwas verändert hat. Und ich glaube, also es wäre mir ein großes Anliegen, bestimmten Diskursen diesen Zahn auch mal zu ziehen. Also dass man am Ende doch, würde ich sagen, gerade durch Roland Barthes und dadurch, dass er das so durchexerziert, man auch die Grenzen dieses Verfahrens, über die etwas lernen kann. Mhm. Und gerade dadurch, dass man sich die Grenzen dieses Verfahrens, also dieser ethnologischen Kulturkritik, dass man sich dieser Grenzen bewusst wird, gerade dadurch, würde ich sagen, ist man dann irgendwie aufgerufen, wirklich politisch aktiv zu werden. Und diese Art der ästhetischen Kulturkritik abzugrenzen von einer tatsächlichen politischen Aktion, wo es um Verteilung geht, wo es um Gesetze geht und so weiter und so fort. Und es muss beides sein, ne? Es muss auf jeden Fall beides sein. Aber man darf eben sich nicht auf die Mythologie verlassen, würde ich sagen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, habe ich gerade gedacht. Genau, denn außer es gibt jetzt noch was, wo du denkst, das möchtest du gerne noch zu diesem Thema noch.
Nee, ich würde, glaube ich, nur eine Sache noch hinterher schießen, weil ich das so hoffnungsvoll finde, weil ich nämlich letztlich auch Barths Projekt als sehr hoffnungsvoll empfinde. Weil diese Einsicht, dass Kultur, dass sozusagen alles, was uns umgibt, das Alltag ist Hypothese. Ne? Und das ist ein Wunder, dass das funktioniert. Also das ist ein wirkliches, das ist erstaunlich. Es ist gar nicht so erstaunlich, dass es irgendwie mal kippt oder so, sondern das Erstaunliche ist, dass das funktioniert, dass dieser Behelf funktioniert. Und gleichzeitig ist eben diese Erfahrung, dass es nur eine Hypothese ist, dass jede Bedeutung, die an uns herangetragen wird, das ist eine Hypothese. Und das kann man ja auch ganz freundlich auffassen und sagen, ja, aber meine Hypothese ist eben eine andere. Oder ich kann die teilen und ich kann die nicht teilen, und eben performativ, also statt sich immer zu streiten auf Social Media oder irgendwie die anderen halt doof zu finden, weil sie bestimmte Hypothesen haben, kann ich ja auch sagen, ja, performativ, ich zeige, dass ich diese Hypothese nicht teile. Und die beste Variante wird sich irgendwie durchsetzen am Ende des Tages.
Okay. Dann ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, für deine Gedanken. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast.
Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
Gut.